Hallo, hier ist Robert Bacher und herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Wenn du diesen Podcast anhörst, bist du an spannenden Geschichten von spannenden Personen interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte von spannenden Persönlichkeiten lernen und erfahren, wie ihre Geschichte aussieht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Richard Hirschhuber. Und er ist aktuell Geschäftsführer von Greenstorm. Die unternehmerische Karriere hat schon bereits mit 12 Jahren begonnen. Also er ist seit er 12 Jahre alt, ist Unternehmer. Und er ist in einer Tiroler Tourismus-Unternehmerfamilie aufgewachsen. Mit 19 Jahren hat er dann das Auracher Löchl in Kufstein in Tirol übernommen. Und Richard hat sehr früh für sich erkannt, er kann besser delegieren als delegiert werden. Und das Chefsein hat auch noch weitere Vorteile. Man kann seine eigenen Zahlen bestimmen. Und ich glaube, auf seine Glückszahl kommen wir dann sicher noch zu sprechen. Und ich würde mal sagen, mehr oder weniger durch Zufall kam er dann 2017 zu Greenstorm. Und das Unternehmen ist innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Jahren, von 4 auf 110 Mitarbeiter gewachsen. Hat im Gründungsjahr 800.000 Euro Umsatz gemacht, im zweiten Jahr dann 13 Millionen Euro Umsatz und mittlerweile machen sie 38 Millionen Euro Umsatz. Und ich freue mich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Richard Hirschhuber. Hallo.
Hallo Robert, grüß dich. Hallo.
Möchtest du dir mal ganz kurz nochmals vorstellen? Ich hoffe, so wie ich das jetzt bisher gesagt habe, dass das soweit stimmt.
Bis jetzt schaut es recht gut aus. Ja, bei mir jetzt vielleicht nur zum privaten Umfeld, also ich habe 4 Kinder, das älteste ist 23 Jahre, jüngste ist 9 Jahre, wohne in Kufstein, bin aus dem Zillertal, möchte irgendwie allweil sagen, weil da sind meine Wurzeln her einfach und 47 Jahre bin ich, was ich weiß, 73 geboren, also geht sie circa aus und ja, ich bin halt gern Unternehmer und deswegen glaube ich, reden wir auch miteinander, ja.
Genau. Was war so das interessanteste Unternehmen, was du bereits gehabt hast? Also aktuell, Stand jetzt, sind es ja 8 Unternehmen, beziehungsweise ab nächsten Jahr 10 Unternehmen, was du auch erfolgreich gegründet hast. Was war so das Interessanteste?
Ja, das Interessanteste, oder der Anfang für mich war halt einfach, wo ich das auch Löchl aufgebaut habe, mit sehr, sehr wenig Geld, mit vielen Schulden, wo man einfach da haben wir auch 800.000 Euro Umsatz gehabt und haben 8 Mitarbeiter gehabt und innerhalb von circa 5 Jahren waren wir halt dann auf 4 Millionen Umsatz und haben dann 60 Mitarbeiter gehabt. Das war sehr spannend und das Interessante war eigentlich das, weil ich halt einfach jeden Tag habe ich Kreativität gebraucht, wie ich es schaffe, dass ich morgen oder am Monatsende die Löhne zahle oder dass ich das Marketing da zahle, was ich davor in Auftrag gegeben habe. Also eigentlich war es immer Handling von dem her, wo kriege ich das Geld her, damit ich das überhaupt da zahle, was ich jetzt gerade investiert habe in das Produkt und schaffen wir es dann danach, dass wir überhaupt einen Umsatz erhöhen, damit man dann endlich einmal so einen GOP hat, der was für so einen Betrieb in dieser Größe einfach nötig ist und auch möglich ist. Ja. Und das hat sicher so 4, 5 Jahre gedauert und das hat mich sehr geformt, finde ich. Wo ich einfach sehr viel gelernt habe, dass das ist, oder wie das geht, wie man halt da die Zahlen hinbringt, dass das Ganze passt. Das, was ich sozusagen am Ende dann auch dazu geführt habe, dass ich auch Beratungsmandate gekriegt habe, wo ich andere Gastronomiebetriebe einfach beraten habe, aber auch vielleicht vorab, also gegründet habe und dann eben weitergeben habe an jemanden, damit sie einfach aufgebaut werden.
Hat es mal eine Zeit gegeben, wo du angestellt warst? Oder war es wirklich von 12 ja. Jahren weg Unternehmer?
Nein, es war schon so. Also mein Vater hat mir mit 14 Jahren hätte man natürlich alle Möglichkeiten gegeben, dass ich sage, okay, ich kann studieren oder ich könnte in eine super Schule gehen, also in Klessheim, dass ich in Salzburg schulgegangen wäre, also in der Tourismusindustrie drinnen, weil wir da irgendwo verankert sind. Durch das, weil er mir das angeboten hat, habe ich sozusagen er hat gesagt ja und ich habe auf jeden Fall nein gesagt. Es war eigentlich ganz egal, ob das ja sinnvoll war oder nicht. Also das war immer schon mein Ding, dass ich eigentlich selten ganz richtig zustimmen habe können. Wenn einer ja sagt, dann mache ich meistens, denke ich über das nach und mache dann oft nein. Also vor allem beim Vater habe ich das gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich dann Koch gelernt habe. Also ich habe mit 14 Jahren dann Koch gelernt, habe das dann 3 Jahre gemacht. Das war mein einziges Anstellungsverhältnis, was ich real gehabt habe. Das hat auch der damalige Chef, war sicherlich nicht unglücklich. Er war glücklich, dass ich gearbeitet habe, weil ich habe sehr gut gearbeitet. Das weiß ich, ich habe auch einige Köche ersetzt, aber er war auch nicht unglücklich, wo ich gegangen bin, weil ich halt ein, wie sagt man, widerspenstiger Lehrling war, ausgezeichneter Erfolg, also alles super, also Schule, ich wäre wahrscheinlich auch durchgekommen, aber halt einfach immer mit meinem eigenen Willen und da habe ich erkannt, es ist nicht möglich, dass ich bei irgendjemandem angestellt bin. Es war oft einer, also mit 19 war es ja dann auch so, dass ich noch Finn Vater eine Diskothek im Zillertal führen habe können und auch ein Restaurant. Das habe ich sozusagen aus Marketing-Sicht habe ich das sehr gut geführt gehabt. Aus monetärer Sicht habe ich es sehr schlecht geführt gehabt, weil am Ende, da bin ich meinem Vater immer noch dankbar, dass er mir das verziehen hat, hat 500.000 Schilling in der Kasse gefallen. Ist aber nicht so, dass ich es gestohlen habe, sondern ich habe einfach nicht gewusst, wo das Geld ist. Gell? Aber ich habe natürlich gelernt, dass auf der Buchhaltung und andere Dinge auch recht wichtig waren, um ein guter Unternehmer zu sein. Habe dann die schulische Laufbahn ein bisschen weiter forciert, bin Uni-Lehrgänge gegangen, und habe halt bis zu dem Zeitpunkt, also ich habe nie etwas gemacht, was dann, wo ich einen Abschluss dann irgendwo gekriegt habe, was ich mir hinhänge, weil das war für mich nicht relevant. Für mich war relevant, dass ich das Know-how rausziehe. Und wenn ich gemerkt habe, jetzt habe ich das ganze Know-how, was da möglich ist, habe ich erhalten, dann bin ich halt gegangen. Also ich habe diese Masterarbeit, was ich beim Uni-Lehrgang nach 2 Jahren hätte machen müssen, das war mir eigentlich wurscht, weil ich mir gedacht habe, ich werde nicht das schreiben und dann sieht es mein Professor oder was auch immer und der nimmt das dann noch her vielleicht, also es interessiert mich nicht, wenn, dann mache ich für mich selber Arbeit und dann habe ich halt für ein System, das hat Crazy Kitchen geheißen, da habe ich eine Pizzeria dann gemacht, wo man Gummibärli auf die Pizza tut und Pommes und so weiter. Also da, wo jeder halt individuell das auswählen kann. Und dann habe ich dann drei solche Pizzerien gehabt und habe die dann an die jeweiligen besten Mitarbeiter, habe ich die dann wieder übergeben. Dann habe ich noch ein Jugendhotel habe ich dann gemacht, das mit dem Auracher Löchel, das ich ab 19 Jahren gehabt habe, ist im sozusagen, das hätte ich vielleicht davor sagen können, ist nicht ganz richtig, ich habe es mit 19 Jahren gehabt und habe dann circa 1,5 Jahre also der Vater war mein Chef sozusagen, der war aber nicht vor Ort, aber habe ich unter ihm da gearbeitet und dann haben wir einfach erkannt, dass ich kann keinen Chef haben, auch wenn es mein Vater ist. Und dann hat er mir 150.000 Schilling geliehen und dann habe ich eben mit diesem Geld als Anfangsstadium mein Betrieb mit der Pizzeria, das habe ich in Brixel gegründet, habe ich das pachten können und habe dann das Unternehmen da aufbauen können für mich selber. Und eigentlich durch den Tod von meinem Vater, irgendwo, wo ich 35 oder 30 war, ist das auch ein Löchel wieder hergekommen. Und das war die Zeit, hat sich da einfach geändert, weil es auch ein Löchel war eben eher als Busrestaurant verschrien und hat da, und die Umsätze sind immer niedriger geworden, so wie ich gesagt habe, eben bis auf 800.000 Euro dann runter. Und das ist auch mit der Verbindlichkeit Kraft geworden, das ganze Haus. Und das habe ich halt dann in der Erbfolge habe ich das übernommen. Also ich habe die Verbindlichkeiten übernehmen dürfen, dankenderweise. Und das war sehr, ist halt so, wie es ist, oder? Und ja, und dann habe ich mich halt durchkämpfen müssen mit dem Auracher Löchel, wie wir das Ganze machen. Ja, und dann irgendwann vor 2 Jahren habe ich das Auracher Löchel dann, vor 3 Jahren, jetzt ist 2020, also 2017, 2018 habe ich dann das Auracher Löchel verkauft an einer Gastrofamilie, Familie Walch. Und die führen das auch super, also die machen es auch Löchle jetzt einfach so weiter, natürlich mit ihren Know-how, weil die haben ja andere Restaurantbetriebe. Und ich habe mich ausgezogen, weil ich einfach gedacht habe, von meinen älteren Kindern ist keiner dabei, der was das jetzt übernehmen möchte, freiwillig oder überhaupt, ja, der was die Ambitionen hat. Also gut, die alle zwei sind im Tourismus, wären aus der Qualitätssicht her geeignet für dieses Ding. Aber ich wollte ihnen auch diesen Druck vielleicht gar nicht auferlegen und sagen, ja, das müsst ihr so da und das so da. Und weil sie nicht von sich aus selber gesagt haben, du, Papa, wir wählen das da. Und ich gesagt, ja, nicht gescheiter, wenn ich es verkaufe, weil dann hat eigentlich keiner Schere rein damit, oder? Und voll ist erledigt, gell? Und eben aus der Sicht von Greenstorm habe ich auch gewusst, also ressourcenmäßig war ich auch ein Löchle, nicht mehr tätig. Da habe ich einen Top-Mitarbeiter gehabt, einen Martin, der was mir jetzt auch mit in Greenstorm mitbegleitet. Und der Martin hat das auch Löchel dann die letzten zwei Jahre selbstständig geführt. Nur meine Angst, was ich gehabt habe, ist das, was mache ich mit diesen ganzen Dingen, die was ich derzeit am Laufen habe, wenn ich jetzt stirb. Mein Vater ist mit 53 Jahren gestorben, aus dem Grund habe ich das im Hintergrund immer gehabt. Hey, was? Also ich habe immer das, wie kann ich alles absichern, damit nicht danach alle, was mit mir dann zu tun gehabt haben, oder meine Erben, viele Baustellen haben, die was sie aufräumen müssen oder was sie vielleicht sogar belastet. Gell? Also wenn, dann soll es mich belasten und mich belastet das Ding nicht, sondern ich sehe ein Problem und das muss ich erledigen und weiß, dass ich irgendwie alles erledigen kann. Und es ist ja nicht jeder so konstruiert, oder? Der was am Abend gut schlafen kann, egal was ist. Und ja, und ich habe das halt so gemacht, dass, also jetzt arbeite ich immer so, wie kann ich das alles machen, damit halt einfach, wenn es morgen vorbei ist, das passt, oder? Ja,
das. Bist du eigentlich so ein risikofreudiger Mensch auf dich bezogen geworden, weil du gesehen hast, wie schnell das Leben vorbei sein kann?
Hat sicher auch was. Also ich bin ja mit 19 Jahren, habe ich ja einen Botulismus, nennt sie das. Ich habe da Beef Tartar gegessen und dann war ich eigentlich, kann ich sagen, hin. Also es war eigentlich schon vorbei bei mir. Und dann tun ich irgendwas, keine Ahnung, irgendein Mittel gekriegt und dann haben sie mich noch gerettet. Und da habe ich ja, da war ich von meine, jetzt habe ich 100 Kilo und da habe ich, dazu mal habe ich 80 Kilo gehabt und da bin ich von 80 Kilo auf 60 Kilo im All. Also da hat es mich gescheit herlassen, die Muskeln waren weg und alles. Und ja, das war ein Ding, was war, und dann der zweite sozusagen einschneidende Sache war einfach das mit der Vater, oder? Der hat zu seinem Geburtstag hat er die Info gekriegt, dass er Krebs hat und zwei Monate später ist er gestorben. Und das hat natürlich für mich einfach das Ding, dass ich sage, ja, okay, das gehe ich alles ein, das Risiko gehe ich aber immer für mich persönlich ein, also nicht für die Familie oder für andere, ich will für mich das eingehen und muss eben schauen, wie schaffe ich es, einfach, dass ich das Risiko trage, und ja, aber mir taugt es, also ich habe einen Thrill dabei, für mich persönlich, und das andere ist natürlich auch, dass bis jetzt sehr oft ganz gut gegangen ist, also nicht immer, aber es ist sehr oft sehr gut gegangen, das Risiko, dass ich das eingegangen bin. Ab und zu war vielleicht besser gewesen, wenn ich weniger eingegangen war, aber dann weiß ich nicht, ob es diesen Erfolg gehabt hat, weil das, was jetzt mit Greenstone zum Beispiel ist, also ohne Risiko, wann hatten wir diese Umsatzsprünge nicht gehabt, hat man nicht von 50 Hotels in 1400 Hotels bis 1700 Hotels, eigentlich, was wir schon auch schon gehabt haben, war man nicht eingegangen, und ich finde, dass es leichter ist dann, wenn man einen Umsatz hat oder auch so viele Betriebe hat, dass man dann optimiert, ist leichter als, was will ich denn optimieren, wenn ich gerade eine Million Umsatz habe und 100 Hotels, da gibt es nicht viel zum Optimieren, oder? Da musst du schauen, dass du überhaupt durchkommst, gell? Und ja, also mein Ansatz ist, entweder mache ich es ganz gescheit oder ich mache es gar nicht, weil da glaube ich nicht drum, oder? Und ja, ist aber auch nicht allweil gut. Also das denken wir oft, oder? Ich kann da ab und zu meiner Frau einmal zuhören, ich kann da ab und zu meine Kinder zuhören, wenn sie mir sagen, ja, muss das so sein oder ist das so? Und da ist oft schon so, dass ich oft auch sage, auf der einen Seite, was ganz gut ist, weil ich es wirklich durchziehe, ich ziehe es einfach so konsequent durch, da wie durch die Wand durch, ganz egal, was da ist. Ja, oft war vielleicht gleich, wenn es nicht tat, oder? Aber das bin halt ich, ja.
Warum bist du eigentlich Unternehmer? Weil man könnte ja sagen, jetzt beispielsweise, wenn man das Auracher Löchel verkauft und man weiß, das Leben geht sehr schnell vorbei, jetzt mache ich es mal einfach mal gemütlich, setze mich vielleicht ein bisschen zur Ruhe, tritt weniger aufs Gas. Was treibt dich noch jeden Tag an? Unternehmen zu gründen, Unternehmen aufzubauen, ins Risiko zu gehen?
Ich muss mir jetzt, glaube ich, selber sagen, dass ich es kann. Also ich hatte echt die Chance gehabt. Ich habe eigentlich jetzt schon zweimal die Chance gehabt, dass ich wirklich sage, okay, jetzt muss ich eigentlich nicht arbeiten gehen oder was, oder jetzt kann ich mal daheim bleiben. Es dauert dann meistens 2 Wochen. Ich lese sehr viel und da fange ich dann nur intensiver lesen und dann lese ich am Tag, glaube ich, 6 oder 7 Stunden, wo ich eigentlich nur beim Sachenlesen bin, von Harvard Business Manager bis Brand 1, bis Bücher, Esoterik, alles lese ich durch, oder? Also, überall durch und dann kommen halt auf einmal Ideen und nach 2, 3 Wochen wird es dann langweilig und ich habe halt vom Gründen und vom Unternehmen machen, habe ich keine Angst und auf der anderen Seite habe ich halt schon Erfahrung. Also ich weiß ja genau, was dazugehört. Für mich ist es wie, wenn ich aufstehe, wenn es jetzt heißt, jetzt müssen wir eine Firma machen, dann weiß ich ja genau, was ist denn Punkt 1, 2, 3, 4. Das ist einfach so leicht für mich, dass ich das mache. So wie ich früher als Koch gewusst habe, jetzt heißt es, heute musst du 1000 Knädel machen, die Hausfrau wird durch dran, ich bin aufgestanden, aha, 1000 Knädel, okay, machen wir. Gell? Und so ist jetzt für mich eigentlich im Unternehmertum und die letzten 25 Jahre habe ich einfach sehr viel gelernt. Oder? Ich habe mit vielen Rechtsanwälten zu tun gehabt, mit vielen Steuerberatern, mit vielen, egal was, oder? Also alles, was man halt in einem Berufsleben als Unternehmer benötigt, mit denen habe ich es da gehabt, von groß bis klein und vielleicht ist es auch bei mir so, diese Respektlosigkeit vor großen Zahlen oder vor großen Unternehmungen, am Ende kochen alle mit dem gleichen Wasser, sie haben nur marketingmäßig sozusagen, wenn ich jetzt Ernst Young nehme, oder jetzt habe ich gerade Steuerberater Ernst Young, dann sehe ich, ja okay, eine kleinere Kanzlei war wahrscheinlich besser gewesen als dieses Ernst Young, aber Ernst Young, wenn der Stempel drauf ist, dann sind die London-Investoren sind wieder glücklich, gell? Ja, okay, dann muss ich es halt machen für die, aber grundsätzlich, außer dass sie 200.000 Euro mehr kosten im Jahr, ist kein Unterschied zu der Leistung. Also die Leistung ist nicht wirklich besser aus meiner Perspektive. Vielleicht bin ich auf Ernst Young noch zu klein, oder mit den 40 Millionen Umsatz. Kann ja sein, wenn ich 400 Millionen mache, dann könnten die mehr Performance reingeben und hilft mir noch, um Dinge zu erfahren, die was wir noch nicht wissen oder ich noch nicht weiß als Unternehmer. Also das, ja, aber Risiko, also du hast aufs Risiko angesprochen, Risiko, ja, brauche ich, mag ich und Unternehmen gründe, weil es zu langweilig ist und meine Frau glaubt, weil ich auch sage, dass es dann ein bisschen ruhiger wird, dann sagt sie, ja, irgendetwas fällt ein, aber vielleicht versuche halt ein Ding zu machen, das was nicht in dieser Dimension wie Greenstorm ist. Also die Dinge, was ich halt jetzt mache, versuche zu machen, wo man nicht gleich in so etwas reinkommt, wo eigentlich dieses tägliche Arbeiten fast nötig ist, damit dieses gesamte Konstrukt halten kann. Schon.
Deine Lieblingszahl ist ja die 8, weil in Hirschhuber kommt ja dreimal der Buchstabe H vor und H ist der 8. Buchstabe im Alphabet. Ja. Was mir jetzt interessieren würde, 2 Dinge, bist du abergläubisch und zweitens, wie viel in deinem Leben war Glück und Zufall?
Ja, also abergläubisch bin ich nicht, aber ich suggeriere mir vielleicht selber ein, dass wir diese 3x8 und alles, dass man einfach hilft. Vielleicht ist es einfach so ein konstantes Mantra, was wie ein CI vom Richard ist, oder? Also, tu die 8 da rein. Dieses Unternehmen hat dann immer etwas mit mir in irgendeiner Form zu tun, wenn ich es da mit tue. Es war auch ganz interessant. Ich habe gestern weil das habe ich auch noch nicht gewusst. Also, gestern habe ich mit meinen Jüngsten so eine Serie angeschaut beim ORF und da ist es gegangen um die Planeten und die haben da was gesungen und dann habe ich auf einmal gehört, dass es 8 Planeten noch gibt auf der Welt und ich bin total ausgerastet und gesagt, boah, 8 Planeten gibt's, oder? Also, hey, voll cool, das habe ich gar nicht gewusst und dann hat irgendeiner von den Planeten ist auch noch 88 Monde und dann habe ich gedacht, ja, bist du deppert, schau, ich habe ja alle Welt gewusst, das ganze Universum steht mit meinen 8 zusammen und das ist nicht gerade eine Glückszahl, also im Chinesischen ist ja nur die Glückszahl und bedeutet die Unendlichkeit und alles. Grundsätzlich ist mein Anfangsmantra gewesen, den 8 nehme ich einmal für meinen Namen her und einmal auch für die Unendlichkeit, weil das, was ich gründe, hätte ich gerne, dass es vielleicht länger geht als nur ein Leben, oder? Also das ist das und einmal war das mein Aberglaube. Und was hast du gemeint als Zweites? Also die
zweite Frage. Wie viel war Glück und Zufall in deinem Leben?
Wie viel war Glück und Zufall? Ja, fuck, ich würde sagen, jeder Schritt war Glück und Zufall. Ja. Oder das ist alles, das wir, meine Tochter lernt dann kennen und der kommt da hin und dann kommt auf einmal Greenstone. Ja, was soll da, das ist ja nicht geplant, oder? Das war ja nicht. Ich wollte eigentlich ganz gemütlich nebenbei also eine Gastronomie betreuen und habe das lässig gemacht. Das war gemütlich, oder? Ich habe Geld verdient und ich separat sozusagen und habe Urlaub fahren können, wie ich wollte und habe mir es dann eigentlich durch dieses Glück und Zufall tausendmal schlechter gemacht, weil der Urlaub war schwierig und alles war anders, oder? Ja.
Also, jetzt gehen wir mal zu Greenstorm über. Das war ja 2017 durch Philipp Zimmermann, der was mit deiner Tochter zusammen ist, mittlerweile verheiratet?
Nein, mit der Lisa, ja. Nein, verheiratet nicht, nein.
Okay. Ja. Und was war damals Greenstorm? Was ist heute Greenstorm? War das Geschäftsmodell mit den Hotels schon immer so? Oder wie hat sich das verändert und wie war der Anfang eigentlich?
Ja, also das Geschäftsmodell war immer so, dass ein E-Bike an einen Hotelier gegeben wird und dieses E-Bike hat dieser Hotelier mit Gutscheinnächten bezahlt. Und dann sind die Gutscheinnächte damals noch selber nur über eBay verkauft worden, weil es halt nicht andere Kanäle, wir haben keine anderen Kanäle gehabt, es waren auch nicht so viele Nächte, dass man sagen kann, okay, da baut man jetzt ein Mozart-System auf. Und ja, das war ist Greenstorm und dann ist irgendwo, wo ich halt dazugekommen bin, haben wir halt noch andere Möglichkeiten gehabt, einfach aus Sicht vom Wachstum. Und dann sind wir eingestiegen in das, dass wir überhaupt in die E-Mobilität, in die tiefere Sphäre einsteigen. Also da ist der Tesla rausgekommen. Dann haben wir, also wir haben derzeit circa 200 Tesla und haben dann eben die Tesla gekauft und haben die Hotels zur Verfügung gestellt. Für die Hotels war das natürlich eine coole Sache, weil sie haben sich selber dieses Auto nicht kaufen müssen. Dazu mal hat man noch nicht gewusst, ist das eine Belastung, ist keine Belastung, ist das überhaupt was Gutes, so ein Auto. Und ja, und haben wir eben diese Tesla gekauft und war naheliegend, wenn du ein E-Auto verkaufst, dass du dann auch E-Ladestationen machst, weil das hängt ja das eine mit dem anderen irgendwo zusammen. Und dann sind wir in die E-Ladestationen eingestiegen und haben das auch gemacht. Also so, das ist das, was wir bei Greenstorm sozusagen am Anfang grundsätzlich einmal gehabt haben. Und durch das, dass wir dann auch so viele E-Bikes gehabt haben und ich einfach gedacht habe, so, jetzt gehen wir weiter, weil ich möchte einfach, dass Greenstorm so ein Kandidat wird, der was dann einen schönen Exit machen kann mit einem Hersteller, mit einem E-Bike-Hersteller. Aber bei einem E-Bike-Hersteller haben wir gesehen, okay, unter 20.000 Radl ist für sie nicht so, ist mir noch keine Nummer, gell? Also war sozusagen der Fokus, wie schaffen wir, dass wir 20.000 bis 50.000 Radl in den Markt reinbringen mit unserem Vermietmodell oder mit verschiedenen Vermietmodellen, um danach dann bei einem Hersteller oder der Hersteller bei uns klopft an und sagt, du, wisst ihr was, jetzt verkauft es Greenstorm, weil wir wollen das bei uns integrieren in unser System und wollen mit dem, was ich als Vertriebsmaschinerie aufgebaut habe, können wir partizipieren und können wir unsere Produkte einfach nur besser an die Leute bringen, an das Ganze reinbringen. Und dadurch ist da dann halt auf das Modell My Job, My Bike entstanden, also das war für Mitarbeiterräder, das ist so wie in Deutschland das Jobrad zum Beispiel, ein anderes Modell, aber halt vom Grundgedanken her das. Und dann haben wir Green for Rent gemacht, wo wir E-Bikes über App vermieten und dann war noch Green Share wäre noch gewesen, wo man eben die, und man hätte schon wäre gewesen, oder das Corona hätte nicht kommen sollen, oder, aber eben jetzt geht man Fokus zurück sozusagen, wie die Ursprünge waren und dann haben wir eben noch Green Share gehabt und Green Share haben wir auch erfolgreich, das haben wir jetzt gerade mit Tiroler Immobilien haben wir das gemacht, das war recht lustig, da haben wir dort steht ein Auto für die 20 Wohneinheiten und stehen 20 Räder und die kann man mittels der App, die Green for Rent App, was ich da habe, aber das ist über Greenshare, kann dieses Haus auf dieses Auto zugreifen, also die Bewohner können auf das Auto zugreifen und auf die E-Bikes. Dadurch sind wiederum weniger Parkplätze nötig für das Objekt selber. Dadurch kann man die Dichte vom Haus vielleicht erhöhen bei bestimmten Gemeinden, weil man einfach nachhaltige Dinge macht und die Bewohner sind sicher einige dabei, ich habe sie da auswerten lassen, aber es sind sicher einige dabei, die was sie dadurch das zweite Auto einfach sparen, weil sie wissen, ja okay, ein zweites steht ja immer da und wie oft braucht man das denn wirklich, gell? Und ja, und da hat der Da gibt es irgendeinen Tagessatz, den was ich jetzt nicht weiß, weil dann legt ja die Tiroler Immobilien selber fest und mit denen ist einfach eine Vereinbarung. Und und dieses Gesamtmodell, das kann man auch zum Beispiel auf beim Buwo hat man das einmal durchgedacht, aber da waren wir noch nicht so weit. Da wollten wir für 5.000 Wohnungen 100 Autos hinstellen und eben 400 Radl, glaube ich. Aber da habe ich mich nicht drüber traut, weil wir das war vor eineinhalb Jahren, aber da waren wir von der App noch nicht so weit. Jetzt haben wir das mit der App und das alles erledigt, also jetzt könnten wir es abbilden. Jetzt ist halt dieser Zug bei den Objekten mit den 5.000 ist abgefahren, aber es gibt natürlich wieder neue Dinge und die werden wir, schätze ich mal, im nächsten Jahr dann angehen, aber nur, wenn sie rechnen. Also da ist nicht mehr so wie zuvor, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, wie können wir nur auf Teufel komm raus groß werden und eben diese Zahl von 20, 30.000, 50.000 E-Bikes erreichen, sondern jetzt geht es schon um das, dass jedes Produkt, was wir haben, muss dann EBITDA abwerfen, weil sonst können wir es nicht machen. Ist einfach so, oder? Da muss man einfach zurücktreten und sagen, okay, das war nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Jetzt ist wieder eine neue Zeit gekommen. Wir müssen jetzt schauen, dass das Ganze, was wir aufgebaut haben, nicht umsonst, sondern dass wir es durchbringen durch die ganze Geschichte. Und dann muss man halt von dem weg und neu kalibrieren.
Was ist das rentabelste Geschäft, also was ihr aktuell in Greenstorm habt? Weil ihr nehmt ja dann die Räder wieder zurück und verkauft sie auf eurem eigenen Marktplatz.
Ja.
Was
das ist rentabelste ist, also wo wir unseren Ertrag rausholen, ist das, dass wir die E-Bikes vermieten an die Hotels. Das ist das und diese Gutscheine dann und die Gutscheine dann verkaufen. Wenn ein Kunde anruft ein Gast anruft und der sagt, du, ich möchte morgen kommen mit dem Gutschein von Greenstorm, dann kann der Hotelier sagen, ja, morgen gefällt es mir nicht, aber übermorgen ist ganz gut. Und wieso sagt das der Hotelier? Weil er übermorgen vielleicht alle Zimmer leer hat und er die Zimmer nicht mehr verkaufen kann. Wieso kauft der Gast bei uns? Ja, weil er bis zu 50% Rabatt bekommt. Und eigentlich nur das Manko hat, dass er sich am Tag richten muss. Oder es kann sozusagen sein, dass er nicht einen Samstag hat, wie wenn er Booking.com reingeht, dann ist es halt, wenn er sagt Samstag bis Samstag, dann ist er Samstag bis Samstag da, wenn die Ressourcen im Hotel vorhanden sind. Und bei uns muss er halt zeitflexibel sein. Also der Gast muss zeitflexibel sein und der Hotelier hat eben diese Zeitflexibilität, was er hat, um seine Auslastung in Summe zu steigern. Er hat an dem Tag dann mehr Gäste, kann dann mehr Getränke und andere Zusatzumsätze machen. Er kann auch dieses E-Bike, was er hat, vermieten an dem Kunden, wo er normalerweise keinen Kunden hätte. Und allein mit dem kann er ja schon fast einen Zimmerpreis reinholen, weil da kriegt er 35 Euro am Tag, wenn er es gegen Geld vermietet, oder? Oder 35 und in Gardasee haben sie 70 Euro am Tag für die E-Bikes. Ist zwar brutal, aber sie kommen durch. Ja. Sie kommen durch. Also die 70 Zahl ist nicht mein empfohlener Vermietpreis. Also ich würde sagen,
du würdest 88 sagen oder 88.
Ja, also, das wäre vielleicht der empfohlene Vermietpreis, aber sagen wir, es muss halbwegs im Rahmen bleiben. Also aus meiner Perspektive ist 35 bis 40 Euro am Tag ein fairer Preis gegenüber den Kunden. Und auf der anderen Seite, ja, also mit dem Verkauf von den E-Bikes eben, das ist eher als Durchlaufposition zu sehen. Es sind wirklich wahnsinnig gute Preise, was wir da haben. Also viele Kunden kannten es gar nicht so einkaufen, wenn sie es beim Hersteller so einkaufen würden, weil da kriegen sie es ja nicht. Aber eben das sind eigentlich die Preise, was sie kriegen. Und dann haben sie bei uns die 2 Jahre Garantie drauf, die was wir einfach aufgrund unserer Größe eben gewähren können, weil wir wiederum mit den Herstellern das alles, erstens ist das Produkt, was wir einkaufen, qualitativ hochwertig. Und das Zweite ist das, dass bei den Herstellern, ja, dann kriege ich es halt nach, oder wenn der Bosch-Motor oder irgendein Motor oder irgendetwas was hat, oder wir haben derzeit KTM-E-Bikes, was wir sehr viel in der Verwendung haben, und die sind aber auch extra für uns gemacht worden, mit der eigenen Bremse und so weiter, wie wir es wollen, weil dann haben wir im Verleih eben nicht so viel Service, aber eben der Kunde, der was danach auf dieses E-Bike kauft bei uns, der kriegt auch dieses bessere Modell sozusagen, das, was ein Standardmodell gar nicht kaufen könnte, auch wenn er es mit anderen Standardmodellen dann vergleichen würde. Aber bis man da sozusagen diesen Benefit auch noch rausholt, ist gescheiter, verkauf es einfach und dann ist weg. Ja.
Okay, was mich vor allem interessieren würde, ist, was waren die größten Schwierigkeiten? Also ist es zum Beispiel Partnerwerkstätten zu finden, weil man muss ja da irgendwie auch die Qualität sichern, dass die Partnerwerkstätten, was die Räder der Hotels servicieren, dass das alles passt, oder wie habt ihr damals den Vertrieb gemacht? Was waren so die größten Schwierigkeiten eigentlich?
Ja.
Gehen also, jetzt aktuell Hotels auf euch zu, dann macht ihr Akquise oder wie kann man so
das machen? Also wir machen jetzt eine Akquise, es kommen einige Hotels auf uns zu, aber grundsätzlich machen wir Akquise, dass wir Vertriebler hinsenden. Das ist also nicht das größte Problem. Das größte Ding ist das, ich glaube, dass wir weiter organisch schön wachsen können, indem dass wir einfach das perfekteste Service von allen, die was Verleihräder anbieten, auch wir anbieten. Also das ist das. Das mit dem Service, dass wir das dann überall an allen Stationen haben, das ist eine Challenge, die was man schaffen muss. Die haben wir heuer noch nicht gut gemacht. Heuer war ja natürlich auch, kann ich sagen, okay, Corona ist schuld, aber es wäre sonst halt ein bisschen besser gewesen, aber nicht viel besser, gell, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das heißt also, das natürlich müssen wir besser machen. Aber ich glaube, die größte Challenge, was für Greenstorm konstant immer war und was auch ist, ist das, dieses Geld, weil wir müssen die E-Bikes zwischenfinanzieren, dieser Haufen Geld, was wir da brauchen. Und ich habe sozusagen von einer Due Diligence, was ich hatte, bis zur die habe ich abgeschlossen, kannst du sagen, dann habe ich schon wieder die neue angefangen, um Geld bei Investoren oder sonst irgendwo aufzutreiben. Also das war eine Challenge, die was aus der Management-Sicht eben benötigt worden ist. Die zweite Challenge ist das, das Geld nützt dir fast nichts, weil jetzt, wenn ich einen Hersteller nehme, wie KTM, qualitativ ultra hochwertig, beliebte Marke in unserem Dachraum, wenn ich da sage, ich brauche 100 E-Bikes im Februar, weil ich habe jetzt nochmal mehr Hotels dazu bekommen, dann bekomme ich von KTM die Info, danke, dass du gefragt hast, für 2022 können wir diese Bestellung gerne eintun, aber das nächste Jahr ist 2021, das heißt, wir bekommen die E-Bikes nicht. Wir kriegen also nicht nur wir, sondern keiner bekommt jetzt E-Bikes einfach so. Also die größte Challenge war schon immer so und ist so, dieser Herstellermarkt durch diese Explosion auch von der Nachfrage von E-Bikes kommt fast nicht mehr nach und da ist die Intervalle, bis da etwas sozusagen initialisiert ist, deren Wachstum abbilden, dauert fast 2,5 Jahre. Durch Corona jetzt nochmal weiter vorgeschritten. Also einmal muss man das Geld, da muss man im Juli muss man zahlen, damit man im nächsten Jahr im April oder Mai die E-Bikes bekommt. Also du finanzierst da schon mal 8 Monate voraus. Dann musst du nochmal 8 Monate finanzieren, während du das E-Bike im Verleih hast. Und dann verkaufst du es, aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, weil im Oktober kaufen jetzt nicht so viele das E-Bike, wie dann wieder im Februar, März, April. Also Challenge ist Geld und die zweite Challenge, E-Bike überhaupt herbekommen, zum richtigen Zeitpunkt das richtige E-Bike bestellen und dann zum richtigen Zeitpunkt geliefert bekommen, um den Vertrag zu erfüllen beim Hotelier.
Zwei Fragen einmal zur Mitarbeiterführung. Also ich würde es mal als Familienunternehmen nach wie vor bezeichnen. Wie werden im Familienunternehmen Entscheidungen getroffen? Und du selbst bezeichnest dich ja als Delegierungsweltmeister. Wie findest du die besten Leute oder wie delegierst du dann im Endeffekt? Wie gibst du die Aufgaben ab? Weil du tut sich ja eigentlich jeder schwer und vor allem im Familienbetrieb ist ja immer so das eigene Baby und man will das irgendwie alles noch selber machen, aber das geht halt dann irgendwie nicht. Also wie machst du das?
Ja, wir haben schon so, dass wir ein gewisses Leitbild bekommen, ja die Mitarbeiter mit, aber der Einstellung und sagen wir, wo gehen wir hin, was ist das Ziel? Und diese Ziele werden, ich mache es jetzt echt ganz banal, indem dass ich eine WhatsApp-Gruppe habe. Ich habe einfach eine WhatsApp-Gruppe, wo 170 Leute drinnen sind, also es sind auch externe, sind integriert, die was mit uns denn und da ist. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich eigentlich täglich, das war jetzt Corona-Start einfach, damit ja jeder weiß, du, was geht denn gerade ab, wo gehen wir hin, was ist das Ziel, wieso machen wir vielleicht das, wieso machen wir das. Eigentlich ist es derzeit das Modell mit der WhatsApp-Gruppe, geht am leichtesten, um die Dimension, wo wir derzeit sind, halt zu führen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich das mit 1000 Leuten machen würde, weil dann wissen sie ja wirklich, was ist das? Ich rede face-to-face mit jedem Einzelnen, sage sozusagen in der Gruppe Danke. In die WhatsApp-Gruppe habe, das ist das Essentielle gewesen, habe ich, es darf keiner ein Feedback geben in der WhatsApp-Gruppe selber. Da gibt es nur einer was reinsagen und das bin ich. Und das ist das Wesentliche an der Sache gewesen. Es kann aber jeder direkt mir dann natürlich ein WhatsApp zurückschreiben, wenn er eine Frage hat zu dem Ganzen. Das ist sozusagen das ungeschriebene Gesetz. Jeder kann einfach schreibt was zurück, weil wenn wir da ein Meeting ausmachen würden mit einem Termin, dauert das alles zu lange. Also es weiß jeder, ja, keine Frage ist zu blöd, bitte schick's zurück, bekommst Antwort innerhalb von, das ist eben mein Ding, also the fastest will win. Bei mir kannst du sagen, wenn du eine E-Mail schickst, hast du es spätestens 24 Stunden. Danach wahrscheinlich eben diese 9 Stunden, wo ich halt schlafe, schätze, so lange wird es dauern, oder, dass du deine Antwort hast. Und ja, und sonst, wie stelle ich die Leute ein? Viele, muss ich sagen, kommen aus meiner Erfahrung schon, vor die 27 Jahre, ich habe viele Leute ja kennengelernt, habe schon viele Mitarbeiter gehabt, viele kommen daraus. Andere kommen durch Empfehlung, weil sie sagen, hey, das ist cool. Also ich glaube, dass fast die Hälfte von den Mitarbeitern, was ich bei Greenstorm habe, die was jetzt nicht im Lager arbeiten. Lager ist da hat jemand anders, hat die Lagermitarbeiter eigentlich eingestellt, weil ich im Lager selber nicht tätig bin. Und da habe ich gesagt, okay, das stellst alle du ein. Und ja, aber die anderen, die Hälfte, die sind eigentlich alle auf Empfehlung irgendwie gekommen. Die haben sich dann beworben, also Initiativbewerbung, und dann sage ich, hey, ja, könnte man eigentlich brauchen. Die Position haben wir noch gar nicht nachgedacht, dass sie vielleicht besetzt werden müsste. Und dann haben wir eigentlich jetzt bei Greenstorm die Leute aufgebaut. Und ja, und ich glaube, dass sie sich recht wohlfühlen, trotz der Zeit, wie es jetzt ist. Und ich habe jetzt halt natürlich auch durch vor allem auch durch das, dass die Londoner Investoren da waren, die wollten ja doch eine internationalere Aufstellung, wie so ein Unternehmen auszusehen hat. Da habe ich sehr viel lernen können. Da habe ich gesagt, aha, so wollt ihr es haben, so wollt ihr es haben. Jetzt habe ich einen CFO habe installiert, einen COO habe installiert eben einen CCO, das wäre Chief Commercial Officer. Hört sich alles sehr administrativ an, ist aber bei den Mitarbeitern gar nicht so schlecht ankommen, weil sie halt wissen, aha, Geld gehen wir zum CFO, operativ gehen wir da zum CEO und so weiter. Also das ist ganz gut gewesen, und das hat auch bedeutet, dass ich zwar immer nur diese WhatsApp so raussende, wie ich es jetzt raussende, aber jetzt gehe ich schon eine Stufe rüber, weil davor waren die WhatsApp wirklich, kann man sagen, die waren operativ angehaucht, also waren echt Dinge, die was zwar alle betroffen haben, aber was eher operativer Natur waren. Und jetzt geht es eher so strategisch in der Tour, was ich einfach sage, okay, wo gehen wir hin, was will ich als Gesellschafter im Unternehmen, das umgesetzt wird, und die C-Level machen dann sozusagen die einzelnen Mitarbeiter, dass sie reden. Jetzt so große Mann und nicht, aber halt so in der Art wird es halt jetzt wird's gemacht. Ansonsten waren es hat jeder irgendwie für die Mitarbeiter, bis ich diese C-Level eingeführt habe, war es für die Mitarbeiter so, dass sich jeder gewusst hat, irgendwo, er kann eigentlich alles entscheiden. Es ist nur falsch, wenn er nicht entscheidet. Also das ist sozusagen der Mantra war das, wenn du nicht entscheidest, das ist das Falscheste. Wenn du dir nicht sicher bist, bitte frag mich. Es war sicher so, dass ich bin dann gefragt worden einfach. Aber es war auch keiner unsicher, wenn er Fehlentscheidung trifft. Aus dem Grund bin ich nicht so oft gefragt worden. Also es hat wirklich gepasst, muss ich sagen, es hat sich in der Waage gehalten, einfach vom Aufwand her. Und es war nicht so wild. Aber das, mein Führungsstil wäre eben das so, mach du das einmal, und wenn es dir nicht mehr wohlfühlst, dann fragst du mich, oder? Wenn du nicht sicher bist. Oder wenn du für dich selber Absicherung möchtest, weil du glaubst, dass die Entscheidung, was du triffst, eine Fehlentscheidung sein könnte, oder dass die so gravierend wäre, die Fehlentscheidung, dass du schlecht schlafen würdest. Und sonst machst du, als wärst du ein Betrieb. Also jeder hat sein eigenes Unternehmen sozusagen im Unternehmen gründen können und hat das so wirklich mit vollem Einsatz und mit bestem Wissen einfach gemacht. Und ich bin dann wieder dahin und dahin. Ich habe also sehr viel mit den Leuten dann geredet, habe gesagt, du, was machst du gerade, wie ist? Und habe da mein Input reingegeben.
Die letzten zwei Fragen. Was ist die Zukunft noch von Greenstorm? Also wie wird sich das weiterentwickeln? Was habt ihr für Pläne? Weil du hast es ja im Vorgespräch schon angesprochen. Die Pläne haben sich durch Corona einfach verschoben, beziehungsweise es gibt jetzt andere Pläne. Und das Zweite wäre, was möchtest du zum Abschluss noch sagen? Was möchtest du zum Abschluss noch mitgeben?
Ja, Also Greenstorm ist von dem Wachstumsgedanken, was war und wo es auch immer hingehen wollte, abgekommen. Hat mir vielleicht im Gesamtgespräch jetzt schon gemerkt, dass ich oft war oder hätte oder sonst was gesagt habe. Es ist so, dass derzeit der Plan einfach ist, wir glauben, dass bis 2023 von der Hotellerie her, dass sie einfach nur Schwierigkeiten haben, auch einfach, dass alles zusammen einfach schwer ist, um zu sagen, dass dieser nachhaltig, dass man etwas installiert, das was nachhaltig sein könnte. Deshalb haben unser Fokus, haben wir vom Wachstum, haben wir eine Vollbremsung hingelegt, dass nur noch ein organisches Wachstum stattfindet und konzentrieren uns auf die Kernmärkte Südtirol, Bayern oder ja, machen wir Deutschland, aber da halt einzelne Gebiete, was man rausnimmt und Österreich. Also die drei, das sind unsere Kerngebiete, auf die was wir fokussieren. Andere Länder machen wir mal bis 23 gar nicht. Auch die Dimension von den E-Bikes wollen wir maximal bei den 10.000 E-Bikes lassen, um einfach in sicheren Fahrwasser zu fahren und das einfach alles perfekt aufzustellen, dass man eventuell dann 23 den Hebel umlegt und sagt, jetzt gehen wir wieder ins Wachstum. Und ich habe jetzt eben als Geschäftsführer selber, gehe ich mit 1. Dezember raus, mit 1. Jänner gehe ich raus und gehe dann in den Aufsichtsrat rein, weil ich glaube, dass das Unternehmen Greenstorm jetzt eben durch das, weil wir diese Art Konsolidierung haben, dass man jetzt einfach Zeit hat, um etwas Neues aufzubereiten, und das wäre das Digitale. Und dafür habe ich eben einen geholt, der hat sein Unternehmen an Expedia verkauft und bei Expedia auch gearbeitet. Also das ist aus meiner Sicht dieser Digitalisierungsminister, der was sich aber gleichzeitig auch anbietet dann als CEO, weil so groß sind wir nicht, dass wir jetzt da 100 Geschäftsführer einstellen, das wird sich nicht auszahlen. Also ich habe jetzt dann einen CFO und einen CEO, die beiden sind dann die Geschäftsführer und ich bin mit anderen im Aufsichtsrat. Wir machen also die Strategie, das andere wird operativ, und ich glaube, dass halt die nächsten 3 Jahre jetzt einfach eine Konsolidierung ist oder dass wir auf die 10.000 E-Bikes bleiben und dass wir uns so vorbereiten, dass wir dann 24 aber voll Gas geben können, weil wir einfach von der Basis her die Wurzeln so gelegt haben, dass einfach passt. Und abschließend, was ist mein, was heißt das, die Predigt des Tages?
Gibt es ein Zitat vielleicht von dir?
Zitat habe ich jetzt keines, aber nein, was ist wichtig? Also ich glaube, als Unternehmer ist wichtig, dass du positiv eingestellt bist und dass du Entscheidungen triffst. Oder? Wenn du, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Unternehmer kennengelernt, und ich rede jetzt wirklich Unternehmer, ich rede jetzt nicht vom Manager. Zum Manager möchte ich keine Meinung dazu abgeben, oder, weil du gibst wirklich, ja, gibst alles, aber da habe ich keine Meinung. Aber ich habe zu Unternehmer habe ich Meinung. Also die Unternehmer, was ich kennengelernt habe, die war immer positiv eingestellt, egal wie scheiße das gerade läuft. Also es muss einen Weg rausgeben aus dieser Scheiße, wo man gerade ist. Und man ist auf jeden Fall in der Scheiße, wenn man Unternehmer ist. Also es kann nicht sein, dass man nicht irgendwo ein Problem hat. Aber man muss das positiv sehen und muss einfach sehen, dass, ja, aha, ein Ding, das hat man zu erledigen und macht man es. Und die Unternehmer, die was erfolgreich waren, habe ich auch gesehen, dass sie einfach Entscheidungen in die anderen mehr überlegt, die anderen weniger überlegt. Ich zähle jetzt leider zu denen, die was sie oft Dinge vielleicht nicht zweimal überlegen. Das wäre ab und zu, das ist mein Ding für mich selber, wo ich sage, hey, bitte überlege mal Dinge auch vielleicht am nächsten Tag auch nochmal drüber und nicht alles in einer halben Stunde. Also eben, dass Unternehmer dann einfach überlegt, aber Entscheidungen treffen. Also das ist das Wichtige. Die Entscheidung muss getroffen werden, nicht rausschieben. Und wenn du die Entscheidung nicht treffen kannst, dann sag, okay, das gibt's gar nicht. Also dann hast du das Thema nicht, oder? Also es kann nur so sein. Ja, und dass man sich auf das, was du sagst, dass man sich darauf verlassen kann. Also das ist das, was ich immer alles einhalte. Also das, was ich verspreche an meine Mitarbeiter, halte das ein, aber auch an die Geschäftspartner. Weil das wissen viele, die was jung anfangen, meinen nur, ja, schauen wir auf die 2 Euro und schauen wir da und schauen auf das eigene Geld. Man hört es vielleicht in Managementschulen oder wie auch immer, hört man, ja, du musst drücke das Letzte raus aus dem anderen. Meine Erfahrung ist eben, dass ich mit dem anderen Modell besser gefahren bin. Ich kann natürlich gar nicht sagen, ob ich mit dem Ausquetschmodell besser gefahren wäre, aber meine Erfahrung ist, dass ich mit dem, dass die Leute auf das, was ich sage, verlassen können und dass ich Wort halte und dass ich nicht das Letzte raushole, dass ich immer gut gefahren bin, vor allem in Situationen, wo es nötig war, dass mir der andere auch hilft. Weil es kommt oft so, man braucht dann wiederum Hilfe, Unterstützung, egal auf welcher Art. Und helfen, wie im normalen Leben, tut man nur jemanden, den man schätzt und nicht den, was man hasst. Ja.
Richard, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Alles klar. Robert, danke dir, gell? Ciao.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.